Wir wollen und brauchen ein neues Cheers-Cover.
Ein neues Cover.
Und wisst ihr was, wir können uns nicht entscheiden.
Nee, wir haben so viele Bilder gemacht.
Wir haben Lou 400 Mal fotografiert und eins ist schöner als das andere. Deswegen brauchen wir euch. Wir brauchen euch. Ihr dürft abstimmen.
Ja, ihr dürft abstimmen. Wir stellen euch heute am Erscheinungstag, also heute an diesem wunderbaren Montag unseres Podcasts auf Instagram, 3 mögliche Cover zur Auswahl. Und ihr entscheidet, welches es wird.
Und ihr dürft nur einmal klicken.
Ja. Ich bin gespannt, wie euch die Bilder gefallen.
Wie haben wir es jetzt eingegrenzt? 3 Fotos oder 300 zur Auswahl?
Nee, 3 Fotos. Ich finde es immer extrem schwierig, da eine Auswahl zu treffen. Unser Instagram-Kanal, nochmal zur Info, cheers_winepodcast. Da einfach abstimmen. Let's go, Freunde der Sonne.
Darf ich eigentlich auch mitmachen?
Na, aber selbstverständlich.
Diese Folge habe ich mir so gewünscht. Ich würde fast sagen, ich habe in jeder Redaktionskonferenz, wie wir so schön sagen, dafür gekämpft und gesagt, so, ich möchte endlich mal mit einem Winzer über seinen Beruf sprechen.
Echt? Hast du dafür gekämpft? Das ist mir ja nicht aufgefallen.
Nein, weil ich habe dir doch mal erzählt, ich trinke Wein eigentlich, weil ich die Geschichten dahinter so spannend finde.
Mhm. Stimmt.
Weil ich das irgendwie geschuldet meiner Profession, also des Journalists oder so, dass ich immer so neugierig bin. Und wir nehmen euch heute mit hinter die Kulissen, sprechen darüber, was es eigentlich bedeutet, Winzer zu sein. Und wir sprechen mit jemandem, der ganz nah dran ist, an dem, was wir am Ende sozusagen im Glas haben. Es ist doch so, oder? Der Winzer erlebt doch den Wein von der ersten Rebe bis zur fertigen Flasche.
Von der ersten Rebe, vom ersten Träubchen, meinst du? Ja.
Das ist doch so. Das ist wie so eine Vollbetreuung.
Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lou.
Ja, heute sprechen wir darüber, was den Beruf wirklich ausmacht, wie man überhaupt Winzer oder Winzerin wird, was die schönen Seiten sind und wo es auch mal hart wird und für wen dieser Beruf überhaupt geeignet ist. Und das Beste, wir haben heute einen Gast, der weiß, wovon er spricht bei uns im Studio.
Und eine seiner Flaschen steht vor uns.
Der Wein der Woche.
Heute bin ich ja echt gierig, ne? Ich bin echt gespannt.
So, also wir haben den 2023er Linse vom Weingut Säckinger, Jonas Säckinger aus der Balz. Im Glas,
Pfälzer Landwein. Kann nur gut sein.
Es ist Chardonnay und es ist trocken ausgebaut.
Ho, ho.
Oh, ho. Cheers. Achso, Entschuldige.
Cheers. Spannend. Absolut. Oh, hinten raus.
Schmackes Hartes.
Aber ich tue mich ein bisschen schwer mit den Aromen.
Du hast schon auch einen guten Holzeinsatz, aber es ist sehr gut eingebunden. Das, was du riechst in der Nase, meinst du? Gute Säurestruktur. Fein. Sehr fein. Gewinnt auch im Glas. Also kann man auf jeden Fall mal ein bisschen offen lassen oder aus einem größeren Glas verkosten. Ich habe jetzt ein Universalglas. Ja.
Und mit dem Schöpfer sprechen wir jetzt. Wir machen diese Folge nämlich, wie Lou ja schon gesagt hat, nicht alleine, sondern wir haben einen wunderbaren Gast bei uns im Studio, beziehungsweise er sitzt bei sich remote zu Hause, aber ist mit uns. Und heute müsst ihr alle ganz besonders aufpassen, denn wir haben in dieser Folge heute 2 Jonas. Denn Jonas 2 oder Jonas 1, könnt ihr dann entscheiden, wie ihr wollt, ist nicht nur Winzer in der Pfalz, sondern er ist auch ein Studienkollege von Lou und ist heute bei uns bei Cheers. Herzlich willkommen, Jonas Säckinger.
Hallo.
Grüß Gott. Hi.
Lieber Jonas, wir haben den Säckinger Chardonnay Linse große Lage 2023 im Glas. Du bist ja der Schöpfer. Was macht ihn denn so besonders für dich?
Ja, einfach, dass der Wein von der Jugend bis auch ins Alter einfach ein Wein ist, der jeden Tag performt und brilliert. Und das ist für mich schon so, wo ich schon den Hut vor dem Wein auch ein bisschen ziehe, dass das eigentlich durchgehend immer sehr gut läuft.
Magst du mal für unsere HörerInnen kurz umschreiben, wo der Wein gewachsen ist, also woher dieser Chardonnay kommt und wie du ihn schlussendlich auch im Keller ausgebaut hast?
Genau, wir sind ja in der schönen Pfalz, genauer bei Deidesheim in Ruppertsberg hier. Mhm. Linse ist die Kurzfassung für Linsenbusch, eigentlich eine sehr große Lage. Wir haben da im Boden Buntsandstein, Lösslehm, also ja, ein bisschen Kalkmerkel. Und das ist einfach ja eine eher unspektakuläre Lage, aber die Weinberge sind sehr alt. Also hier sind wir fast mit den ältesten Reben in der Pfalz für Chardonnay bei so rund 40 Jahre. Und das macht den Wein auch so besonders. Ne? Wir haben eine tolle, solide Bode, aber wahnsinnig alte Reben. Und das ist für uns, sag ich mal, die beste Basis für sehr gute Weine.
Und im Keller, was stellt ihr da an mit dem Chardonnay aus dem Linsenbusch?
Ja, Lou, du kennst uns. Wir sind eigentlich relativ faule Winzer. wir arbeiten mit spontaner Hefe. Also wir geben keine Hefen zu. Wir arbeiten mit sehr langem Vollhefelager. Also der Wein lag jetzt 17 Monate im Holzfass, ohne Bewegung, ohne Schwefel, ohne irgendwas. Und wie ich schon gesagt habe, der Weinberg steht einfach über der Machart auch ein bisschen. An sich ist es kein besonderer Ausbau, aber der Wein hat so viel Charakter und so viel Stärke aus dem Boden heraus.
Lass uns doch mal ein bisschen über die Region sprechen, also da, wo du herkommst, da, wo du bist, die Pfalz nämlich. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ja, was über die Pfalz, so aus deinem Blick des Winzers. Wie groß ist die Pfalz, wie ist sie aufgeteilt und vielleicht dann im Laufe auch, welche Rebsorten besonders typisch sind?
Ja, genau. Die Pfalz ist ja für jeden Weintrinker relativ bekannt. Wir sind die zweitgrößte Region in Deutschland. Wir haben quasi drei Unterregionen. Das ist die Nordpfalz, die Mittelhart und die Südpfalz. Wir arbeiten in unserem Betrieb bei so 37 Hektar in der Südpfalz mit circa 15 Hektar und der Rest ist bei uns an der Mittelhart. Also wir sind in der Mitte und arbeiten uns Richtung Süden vor. Ja, die Pfalz steht für Riesling, für Spätburgunder, für tolle Chardonnay. Klar, wir haben noch ältere Rebsorten wie Dornfelder oder Portugieser, die aber so langsam das Zeitliche sehen.
Jonas, erinnerst du dich noch an den Moment, als du zum ersten Mal gedacht hast, ich werde Winzer? War das eher ein Plan oder war das eher Zufall?
Ja, in der Familiengeschichte war Weinbau schon immer vorhanden. Mein Vater hatte einen Nebenerwerbbetrieb und wir waren als Kinder auch immer im Weinberg. Also zum Beispiel, wir haben einen Weinberg neben dem örtlichen Schwimmbad. Und dann hieß es früher, der Papa so, auf Jungs, wir gehen ins Schwimmbad. Und dann war aber nicht das Freibad gemeint, sondern der Weinberg. Und wir haben es gehasst, glaube ich, da bei 40 Grad und alle Kumpels waren im Freibad. Ja, es war am Anfang schon eher so eine Hassliebe, aber natürlich auch, sobald man Traktorführerschein hatte, sobald man was probieren konnte und immer mehr in diesem Berufsfeld so ein bisschen Fuß gefasst hatte, desto mehr ist man da drin eigentlich stecke geblieben. Ja.
Was zeichnet denn so eure Weine aus? Also klar, du hast schon eingangs erwähnt, ich kenne eure Weine, aber viele kennen vielleicht deine Weine noch gar nicht. Was ist so eure Weinstilistik? Oder gibt es etwas, was eure Weine von anderen Pfälzer Weinen unterscheidet, ohne da jetzt zu sagen, das ist eines besser oder schlechter? Ihr seid ja alle sehr gemeinschaftlich unterwegs da unten.
Richtig, ja. für uns war schon immer das Ziel, den Weinberg so unverfälscht wie möglich in die Flasche zu bekommen. Und ob das Gutswein bis Lagenwein ist, ist bei uns eigentlich egal. Das sind wir sehr kompromisslos. Alle Weine sollen im Holzfass sein. Mhm. Es ist einfach eine erdige Weinart, eine sehr handwerkliche Weinart, würde ich sagen.
Reduziertes.
Genau, man hat wenig so diese Papaya, Ananas, sonst irgendwelche Früchte. Man hat halt mehr schon den Boden und die Region drin. Mhm. Ich meine, ein Sauvignon Blanc, ob der in Deutschland aus Rheinhessen oder Pfalz kommt, schmeckt man meistens nicht auf den ersten Blick. Und das sind unsere Weine schon ein bisschen markanter, würde ich sagen. Sprechen wir ein bisschen mehr vom Boden und vom Jahrgang.
Und Riesling ist bei euch schon eine der wichtigsten Rebsorten? Oder würdest du sagen, die Burgundersorten, die sind ähnlich wie beispielsweise auch in Rheinhessen auf dem Vormarsch? Weil du ziehst ja auch so einige Chardonnay-Geschosse auf die Flasche, ne?
Ja, also Riesling ist so mit 40% immer noch die wichtigste Rebsorte, aber da sind wir jetzt schon beim Chardonnay bei ca. 25-30% in den Regionen soweit und auch Spätburgunder und klar Weißburgunder, Grauburgunder so im Gutsweinbereich. Aber ja, es wird sich schon ein bisschen mehr gerade auf Burgunder fokussiert, auch bei uns im Betrieb, weil wir einfach auch im Klimawandel sind. Riesling hat es in mancher Lage sehr schwer oder bis unmöglich, würde ich fast sagen, weil es einfach so heiß und warm ist. Und da ist ein Chardonnay oder ein Grauburgunder oder auch ein Spätburgunder viel einfacher oder auch zukunftssicherer zu produzieren, ne?
Lass uns mal ein bisschen über den Beruf Winzer sprechen. Wie sieht denn für dich so ein richtig guter Tag im Weingut aus? Also stehst morgens mit dem Kaffee auf und abends hast du einen Rotwein auf dem Tisch oder wie ist das?
Ah, ein perfekter Tag. Naja, es ist immer klar, wenn alle Belange zufrieden sind, ne? Wenn es im Weinberg schön aussieht und läuft, wenn man da keine Fehler gemacht hat oder die Natur einen nett bestraft hat. Wenn es, sage ich mal, im Keller auch alles gut schmeckt und man im besten Fall, sage ich mal, kurz vor der Füllung vor einem Wein steht. Und wenn es auch im Vertrieb so läuft, ne? Ich meine, wir haben ja alle relativ schwierige Zeit, glaube ich, aktuell. Soweit ich mich erinnern kann, ist das, glaube ich, so die herausforderndste Zeit mit allen möglichen Belange.
Ja, wir haben letztens drüber gesprochen, also letzte Woche noch, und haben echt gesagt, das ist jetzt irgendwie ein bisschen wild aktuell. Und ich glaube, du hast nach mir angefangen, Geisenheim, ich weiß nicht. Also seit 2010 bin ich in der Branche. Und 2011 habe ich in Geisenheim angefangen und ich kann mich ehrlich gesagt nicht an so eine Zeit erinnern.
Ja, also da bin ich komplett bei dir. Ich finde, selbst Corona, wo jeder am Anfang dachte, so, oh Gott, was passiert jetzt? Das haben wir irgendwie alles schadlos überstanden. Aber klar, dann mit Russland, Ukraine, jetzt der nächste Tolle in den USA und geht immer so weiter.
Ja, es ist aktuell echt ein bisschen wild. Und auch WHO, ne, die sind ja auch sehr sportlich unterwegs und so. Und das brettert natürlich alles auf unsere Branche rein. Aber lass uns zu den schönen Seiten kommen. Oder noch eine eher vielleicht doch nicht so schöne Frage. Ist es schwierig, Leute für das Handwerk zu begeistern? Ist es schwierig, Nachwuchstalente zu finden? Oder sagst du, nö, wir haben eigentlich jedes Jahr, oder bildet ihr eigentlich überhaupt selber aus?
Ja, also wir haben seit 2018 haben wir jedes Jahr 2 bis 3 Praktikanten, Studenten, sehr viel Quereinsteiger auch in der Zeit gehabt. Waren auch einige dabei, die schon gesettelt mit einem Weingut hinten dran waren.
Ach, cool.
Aber ich glaube, wir sind ein ganz lustiger Ausbildungsbetrieb für die meisten.
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das finde ich übrigens das Spannende. Also welche Kompetenzen bzw. welche Fähigkeiten und Eigenschaften muss man denn mitbringen, um auf dem Weingut zu arbeiten oder dann irgendwann auch selbst Winzer zu sein?
Ja, also ich glaube, so eine gewisse Selbstständigkeit braucht man schon. Vielleicht auch so ein bisschen eine persönliche Reife braucht man auch. Das haben wir auch jetzt so in den letzten Jahren vorausgesetzt auch bei vielen.
Wie ein guter Wein.
Ja, genau. Ja, aber ansonsten sind das alles Fähigkeiten, Sachen, die man erlernen kann. Ich meine, bei uns ist es auch, ich sag mal, wir waren ja auch Quereinsteiger oder haben mit Null begonnen.
Ja.
Und haben Learning by Doing sozusagen gemacht. Und das Schöne im Weinbau, auch wenn man eine Ausbildung macht, man kann sich jedes Jahr einen Betrieb aussuchen. Also das ist Tradition eigentlich, dass man jedes Jahr den Betrieb wechselt.
Ah.
Also der klassische Weg ist eine Ausbildung, ja, die man halt eben absolvieren kann zum Winzer, zur Winzerin. Man sollte im besten Fall nicht 2 linke Hände haben, ein bisschen mitdenken können, also irgendwie praktisch denken können, mitarbeiten können, eigenständig auch mal unterwegs sein können. Und was sind so die Jonas hat es eben schon eigentlich so ein bisschen vorweggenommen, was sind eigentlich so die schönsten Seiten an deinem Beruf und was sind die weniger schönen Seiten? Ich meine, wir arbeiten mit der Natur, ich vermute, ich weiß, was da jetzt gleich kommt, aber...
Ja, die Klassiker. Ja, man ist halt wirklich bei Wind und Wetter kann das sein, dass man draußen ist. Ne? Rebschnitt zum Beispiel bei -5 oder -10 Grad ist jetzt keine Seltenheit. Man soll da schon vielleicht auch ein bisschen wetterfest sein und vielleicht nicht zu verpinst, aber ja, die schöne Seite sind natürlich auch, man baut ein Produkt ein ganzes Jahr auf im Weinberg und am Ende vom Jahr erntet man das und bekommt dann das, was man gemacht hat, zu schmecken. Und ich glaube, wir nehmen da auch immer unsere Praktikanten Azubis sehr schön mit auf die Reise und zeigen, ja, nehmen die bei jedem Schritt mit. Und für uns ist ein Azubi oder ein Praktikant auch ein sehr wichtiger Mitarbeiter am Ende vom Tag, dem wir auch viel Verantwortung abgeben wollen.
Um mal ehrlich zu sein, wie viel Romantik und wie viel harte Arbeit steckt denn in den Job Winzer, prozentual von 100%?
Ja, es kommt wirklich auf den Tag drauf an. Also.
Auf das Jahr.
Ja. Also heute waren es hier so 27 Grad, schöner Sonnenschein. Da war ich heute Morgen auch im Weinberg mit unserer Arbeiter draußen und das war für mich 100% Romantik.
Und dann noch Podcast-Produktion mit uns. Ne? Ja.
1000% Romantik. Nee, aber das, natürlich gibt's dann auch Tage, wo Scheiße sind oder wo keinen Spaß machen. Dann bist du quasi bei 0% Romantik. Und
weil du zum Beispiel im Weinberg fährst und einfach unfassbar enttäuscht bist, weil du siehst, die Natur hat nicht so mitgespielt, wie du es dir erhofft hast.
Ja, zum Beispiel 2019 hat man einen riesen Frost bei uns. Da fährst du am nächsten Tag raus und dann denkst du, okay, für was mache ich das alles? Und
hast du dann auch Existenzängste?
Na, nicht so richtig eigentlich, okay. Weil ich denke, wir sind mittlerweile auch so breit aufgestellt, dass wir verschiedene Jahrgänge im Keller haben oder im Flaschenlager, dass wir auch eine ganz schlechte Ernte mal ganz gut wegstecken könnten. Da, finde ich, haben wir uns so gut die Flexibilität aufgebaut.
Also der klassische Weg, wäre erstmal vielleicht ein Schnupperpraktikum zu machen, ne?
Einmal kann man das schon machen, ein Praktikum bei dir?
Ja. Also wir haben Schüler teilweise mit 12 bis 15 Jahren, die dann vom Schulpraktikum kommen und sagen, sie wollen ein, zwei Wochen hier arbeiten. Mhm. Und dann zeigt man das denen schon, nehmen die so ein bisschen mit an die Hand. Aber klar, das sind dann, das sind wirklich so Schnupperpraktikas. Also die merken dann auch ganz schnell, ob es was ist oder nicht.
Ihr seid ja ein klassischer Familienbetrieb, der ja für die Pfalz eigentlich schon, also eine normale Größe eigentlich hat, oder? In der Pfalz sind die eh alle ein bisschen größer.
Ja.
Und wie würdest du, also es gibt ja Menschen, die haben noch nie in einem Weingut gearbeitet, die können sich das gar nicht vorstellen. Und wir klären ja hier in unserem Podcast insbesondere auch die Basics. Wie unterscheidet sich der Alltag in einem Familienweingut im Vergleich zu einem wirklich großen Betrieb? Also jetzt nicht 50 Hektar oder irgendwas, sondern wirklich zu einem großen Betrieb. Was glaubst du, sind da so die Hauptunterschiede und wo sind die vielleicht die Vorteile, wenn ich mich für eine Ausbildung entscheide und was sind die Nachteile?
Ja, also ich denke, Familienweingut, man isst immer zusammen Mittag. Also klar, das gibt's auch in große Betriebe. Es ist einfach, ja, zum Beispiel meine Mama ist so ein bisschen die gute Seele im Haus.
Weingutsfee.
Alle. Genau, die Weingutsfee. ja, ich glaube, es gibt bestimmte Personen und Hierarchie, die in vielleicht große Betriebe ganz anders sind. Mhm. Ich glaube, bei uns ist es vielleicht ein bisschen arbeitsintensiver, weil wir quasi bei jedem Arbeitsschritt auch immer selbst mit dabei sind und das alles, sage ich mal, so gut wie möglich überwachen wollen oder auch die Leute das Beste vermitteln wollen. Das kann vielleicht in größere Betriebe dann auch ein bisschen lapidarer manchmal sein oder ein bisschen einfacher. Aber ja, das sind so, glaube ich, die großen Unterschiede. Also man merkt schon immer, Familienbetriebe geht es schon ein bisschen familiärer zu und ist vielleicht ein liebevollerer Ton.
Es ist auch ein anderer Vibe, ne? Also ich erinnere mich auch so an meine Lesen, die ich gemacht habe, unter anderem in der Pfalz. Und das sieht dann wirklich sehr romantisch aus, aber gerade wenn es schnell gehen muss oder irgendwie es drückt, dann haben wir halt auch teilweise im Wingern Mittag gegessen. Dann werden schnell die Bänke aufgeklappt und dann zack, zack. Und das sieht wirklich sehr romantisch aus. Es hat auch was Romantisches, es hat irgendwie sowas ganz anderes Gemeinschaftliches. Und ich habe auch in riesigen Betrieben gearbeitet. Da fehlt dann vielleicht auch manchmal so der direkte Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin für die verschiedensten Belange. Und in diesen Familienbetrieben lernt man vielleicht auch so ein bisschen facettenreicher.
Jonas, ich meine rauszuhören, das, was du da tust, macht dir richtig viel Spaß. Irgendwann trifft man die Entscheidung, so wie du es gemacht hast oder ihr es gemacht habt und wird dann Winzer. Und das ist ja auch ein Projekt, was man nicht nach einem Jahr wieder über den Haufen schmeißt, normalerweise zumindest. Dazu steckt ja viel zu viel Energie und auch Geld drin. Aber was mich interessieren würde, was für Fähigkeiten oder Charakterzüge gibt es, die man erst im Laufe der Zeit lernt, wenn man Winzer ist oder Winzer wird?
Ja, ich glaube, am Anfang, das war auch bei uns, waren wir relativ dogmatisch, hatten ein Idealbild und waren, glaube ich, sehr starr und wollten das mit aller Macht und mit sehr viel Sturheit auch so durchboxen, ja, so kann man es heute auch sagen. Also wir wollten unbedingt Weine mit 0 Gramm Restzucker und 10 Gramm Säure. Und ja, das war dann so im ersten Jahr und dann alle Händler, Jungs, ihr seid cool, aber die Weine tun weh.
Reflux dann, ist da.
Genau. Und dann muss man sich auch ein bisschen mal umdrehen, wenn es mal nicht so läuft oder wenn man vielleicht nicht so erfolgreich ist. Ne? Ich denke, als Winzer muss man immer eine gewisse Spontanität, eine gewisse Geduld haben. Aber auch immer ein Ziel, ne? Und auch ein Selbstbewusstsein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es bringt auch nichts, wenn man, sag ich mal, jeden zweiten Tag, weil der Nachbar irgendwie das besser macht, sein Stil ändert.
Klar, stell ich mir echt hart vor. Also dieses immer rüberschielen und keine Ahnung, dass man da einfach nötiges Selbstbewusstsein braucht, um zu sagen, nee, das ist unsere Linie. Und ja, da stelle ich mir schon...
Ach so, denen treu zu bleiben.
Und du kannst es ja auch nur einmal im Jahr machen. Ne? Also es kommt ja auch hinzu, es vergessen halt immer viel. Du kannst ja nicht jeden zweiten Monat irgendeinen Wein machen, sondern du musst ja dem treu bleiben, dass die Leute auch dich wiedererkennen, dass du aus der Masse hervorstichst.
Ist das aber bei euch in der Szene so, dass dann immer so Stimmen manchmal kommen, wo man dann resistieren muss und einfach sagt, ich mache das Ohr jetzt zu, auch wenn da einer quatscht und natürlich wieder alles besser weiß?
Ja, also da gibt es eigentlich ganz lustige Geschichte. Ich glaube, 2017 war man mit einer der ersten, die so in Deutschland Naturweine gemacht haben. So 0,0 Schwefel. Und das hat halt zu der Zeit niemand kapiert in Deutschland zumindest. Oder ganz wenige. Sorry, Lou.
Alles gut.
Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die polarisieren, die auch weltweit dann auf einmal für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Aber es war natürlich auch nichts für jedermann und auch vor allem Jury-Mitglieder, ja,
die älter schon ein bisschen sind und das nicht verstehen wollen vielleicht auch. Wollen.
Genau.
Das ist dann halt natürlich schwierig, wenn man da nicht mehr mitkommt.
Was sind eigentlich die größten Herausforderungen so in deinem Kopf? Also ich bin mir sicher, derzeit die Zölle von Herrn Trump. Aber zum anderen, wie sieht's mit dem Klima aus? Ist das die größte Herausforderung im Kopf eines Winzers?
Ja, also das sind ja immer Sachen und Entscheidungen, auch welche Rebsorte ich wo pflanze oder ob ich überhaupt noch mal einen Weinberg, wenn der wirklich so schlecht oder trocken ist, ob man das überhaupt dann noch mal weitermacht. Mhm. Das sind immer so langfristige Sachen, die über 2-3 Jahre auch wirklich überlegt werden. Aber dann war das dann meistens auch wirklich die gute oder die richtige Entscheidung. So die Probleme in meinem Kopf sind wirklich, glaube ich, eher so diese, ja, nicht die Existenzangst, aber diese bisschen Angst, was kommt jetzt als nächstes für einen Scheiß, wann wird's mal wieder besser? Das ist echt so ein bisschen, ja, als Selbstständiger ist das, glaube ich, bei jedem auch so ein bisschen im Kopf, dass man nicht weiß, was als nächstes kommt, gerade in der aufgewühlte Zeit.
Ich möchte eine kritische Frage stellen. Was verdient man?
Kritische Fragen sind
ja
nicht erlaubt.
Zurück zu unserem Hauptthema. Was verdient man denn so als Winzer, Winzerin? Ist das etwas, was lukrativ ist? Ist das etwas, was sexy ist? Wie wichtig sind Zusatzqualifikationen? Also die Ausbildung ist das eine. Dann gibt es Weinbautechniker, ne? Dann haben wir das Studium. Wie siehst du das Feld?
Ja, also ich sag mal, so ein ganz normal ausgelernter Jungwinzer, sag ich mal, so zwischen 20, 25, der verdient dann schon wahrscheinlich so 2 bis 2,5 netto, auch je nach Qualifikation und Betrieb natürlich. Betriebsleiter können da schon relativ viel dann verdienen. Also wenn du jetzt in einem großen, lukrativen Weingut als Außenbetriebsleiter oder Kellermeister arbeitest, kann das auch schon bei 3, 4, 5 irgendwo da sein. Ja. Natürlich, wenn du der Big Boss bist von einem großen Betrieb, dann ist es noch auch doch deutlich mehr, aber so viel gibt's dann da auch nicht.
Ne? Ja, es ist manchmal auch dann schwierig, ein Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, einen Betrieb zu finden, ne, der für beide Seiten passt. Ne. Ist ja auch gar nicht so einfach.
Ich schließe meine Frage an. Was würdest du denn jemand raten, der heute mit Mitte 30 oder Mitte 40 sagt, ich will noch Winzer werden?
Jonas,
ich frage für einen Freund.
Ja, ich denke, sei mit Spaß dabei. Und wenn das wirklich was für dich ist und ja, Leute in dem Alter haben auch eine ganz andere Lebenserfahrung und kennen sich ja da irgendwo auch ein bisschen mehr aus mit Verantwortung übernehmen und so Sache. Und dann kommt man da, glaube ich, relativ schnell rein und wird auch relativ schnell erfolgreich. Also das sieht man nicht wenig, dass dann Leute als Quereinsteiger gerade in einem, ja, schon höheren Alter dann wirklich auch performen und auch wirklich gut am Markt angenommen werden. Ja.
Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Wir haben am Ende mal so eine Zusammenfassung, Jonas. Jetzt nicht zu deinem Leben die Notizen gemacht, sondern eher zu dem Beruf Winzer und Winzerin. Ihr könnt ja beide gerne ergänzen,
ja,
wenn ich was vergessen habe. Also Winzer bzw. Winzerin wird man ziemlich klassisch über eine Ausbildung, über ein Studium oder, du hast es gerade eben nochmal gesagt, über einen Quereinstieg auch möglich. So. Und was erfordert der Beruf? Habe ich aufgeschrieben, Leidenschaft. Dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, aber man muss schon strong sein. Also es ist nicht so, nee, es regnet, kann ich raus. Oder irgendwie bei Minusgraden muss man auch raus. Also Fitness, Durchhaltevermögen. So.
Ja, leidensfähig.
Und es gibt schöne Seiten aber auch, hast du ja auch gesagt. An den Tagen, an denen alles passt. Und die Natur, die man erlebt, in der man lebt. Kreativ kann man sein. Man erschafft ja ein eigenes Produkt im Endeffekt. Und es gibt eine Menge Herausforderungen, Unberechenbarkeiten, vor allen Dingen auch durchs Klima, durchs Wetter. Es gibt wirtschaftlichen Druck, Selbstständigkeit, haben wir drüber gesprochen. Und man braucht, glaube ich, hohen Arbeitseinsatz. Haben wir gar keine Zahl beziffert. Aber wenn du so in die Woche guckst, wie viele Stunden sind es? Mal ganz ehrlich.
Boah, das
als Selbstständiger.
Dann. Selbstständig.
Also selbstständig jetzt in meiner Position, quasi Betriebsleiter. Also wir sind schon locker irgendwo bei 50, manchmal 60, ja, manchmal auch 70 Stunden Woche. Also wir hatten letztes Jahr eine brutale Pflanzenschutzsaison, also quasi der Pflanzenschutz, das Spritzen, quasi von Juni bis August. Und da haben wir zweimal die Woche gespritzt und ich habe zweimal die Woche Nachtschicht gefahren und am Tag dann trotzdem Büro, Versand, Wahnsinn, weitergemacht. Und
Wahnsinn.
Ja, es gibt wirklich Ausnahmejahre oder Zeiten, wo man auch so der innere Schweinehund überwindet. Aber klar, dann, ja. Aber man weiß immer, für wen man es macht.
Würdet ihr beide stehen lassen, wenn ich schreibe, Winzer bzw. Winzerin ist ein Beruf für Macher und Macherin mit Herz, Hand und Verstand?
Ja, finde ich schon. Find
Kann man
ich
sagen? Süß.
Ja.
Das ist sogar süß, ja.
Ja.
Lu's Weinlexikon.
Dann haben wir noch ein ABC heute. Und zwar B wie Bacchus.
Ja, und das wollte ich zusammen mit Jonas machen, also mit dem Jonas der Kinger, nicht mit, ja, also mit dir natürlich auch, ja, Jonas. Ja. Bacchus ist ja eine Rebsorte, der göttliche. Tatsächlich ist Bacchus auch Name des römischen Weingottes. Und hast du mal mit Bacchus gearbeitet?
Ja, Bacchus nennt man ja bei uns immer der Herbstabschluss. Also ich kann da habe ich ja gut die Verbindung mit.
Was, weißt du, was die Rebsorte auszeichnet?
Ja, das ist halt Frucht, wenig Säure, ja, so ein süßes Spiel, also relativ banal.
Sehr fruchtbetont. Und der wird ja öfters auch in der Pfalz ein bisschen halbtrocken ausgebaut noch. Also Bacchus, weiße Rebsorte, ist eine der wenigen Neuzüchtungen, die Zeit ja überdauert haben, kann man schon so sagen. Bestände gehen aber trotzdem zurück. Jonas hat es gerade schon gesagt, das sind eher so, ja, so leichte Weine, die daraus entstehen, die besonders fruchtbetont sind und auch gerne halbtrocken ausgebaut werden. Und 1933 kam erstmals die Kreuzung aus Riesling, Silvaner und Müller-Thurgau zustande. Und das ist Bacchus, unser Weinlexikon der Woche.
Jonas, das war großartig. Vielen, vielen Dank für den Einblick, für den offenen Einblick vor allen Dingen, so in den Beruf des Winzers. Und du hast ja gesagt, also Praktika hast gesagt, Schülerpraktikum, aber wenn ich dich anrufen würde oder ihr braucht doch auch immer Lesehelfer, ne? Das könnte ich bei euch das erste Mal erleben, ne?
Du bist jederzeit herzlich willkommen. Dein Name kann ich mir auch gut merken.
Aber auch ohne den Bonus jetzt, weil Lu hat gesagt, so, ja, zwei Tage und so, kannst du gleich abschminken, musst eine Woche hinfahren. Wie lange
musst
du kommen?
Ja, er meinte, er macht zwei Tage eine Lese mit, also sorry.
Ja, ich mach zum Beispiel, ich bin nicht so ein Insta-Victim, ich mach dann gar keine Fotos oder sowas.
Nee, also wenn, ne? Finde ich, musst du
ich
das Ding komplett
richtig,
durchziehen.
Ne? Trotz meiner Rückenschmerzen. Aber wie lange kommt man dann, wenn man bei der Lese hilft bei dir?
Also es ist immer unterschiedlich. Wir haben Leute, die eine Woche da sind, die 2-3 Tage da sind. Klar, wir haben ein Kernteam, das so 15 Leute sind. Und dann wird es immer ergänzt mit Freunde und Praktikanten. Jeder, der Lust hat.
Aber es ist auch abends ein bisschen Spaß. Morgens früh aufstehen, aber abends auch Spaß.
So ist es. Harte Arbeit wird auch mit flüssig belohnt.
Sehr gut. Das schöne Kelterbier. Jonas, vielen lieben Dank, dass du heute mit an Bord warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass unsere HörerInnen jede Menge Praxiswissen mitnehmen konnten. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst, wie das Spielchen läuft. Glocke an, Sternchen geben, Instagram vorbeischauen. Wenn ihr Fragen habt, ne, Lob, Kritik, ihr wisst, wie das läuft. cheers@edeka.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Guck mal, Jonas, ich mach schon wieder deinen Job.
Was ist mit dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja. An dieser Stelle nur noch Cheers und Grüße in die Pfalz.
Cheers!
Prost, ihr Liebe. Vielen Dank.
Danke dir.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.